Stellen Sie sich mal vor, wir könnten winzigen Teilchen in neuen Materialien beim Tanzen zusehen. Wie die so hüpfen, wechselwirken und leuchten.
Mhm.
Genau das versuchen Forschende mit Simulationen zu verstehen. Und heute schauen wir uns eine solche Simulation genauer an.
Genau, die basiert auf einer Masterarbeit von Mike Schwucho.
Es geht um Exzitonen, spezielle Energieträger in hauchdünnen, ungeordneten Halbleitern. Und was passiert, wenn die sich begegnen?
Ja, das ist die Kernfrage. Diese Grundlagenforschung hilft uns, Materialien für zukünftige LEDs oder Solarzellen besser zu verstehen.
Also, worauf konzentriert sich die Arbeit genau?
Im Kern geht es um das Hopping, also das Hüpfen von Exzitonen in sehr dünnen Materialien, sogenannten TMDCs, wie Molybdän-Diselenid. Das sind fast 2D-Schichten.
Okay.
Und ganz wichtig ist die Unordnung im Material, also kleine Fehler, Abweichungen von der perfekten Struktur.
Die schaffen dann wohl die Plätze, wo die Exzitonen landen.
Genau, die schaffen Lokalisierungsstellen. Und spannend wird's, wenn viele Exzitonen da sind und wechselwirken. Stichworte sind Coulombkraft und Exciton-Exciton-Annihilation, EEA.
Gut, fangen wir mal an. Exzitonen und Unordnung. Was ist ein Exziton nochmal genau?
Also stellen Sie sich ein Paar vor. Ein negatives Elektron und ein positives Loch, also eine Lücke. Die sind aneinander gebunden.
Ein neutrales Teilchen quasi.
Ja, genau. Neutral, aber es transportiert Energie. Und die Unordnung, das können fehlende Atome sein oder Fremdatome, die erzeugt eben Energiesenken.
Die Lokalisierungsstellen.
Richtig. Da sind die Exzitonen erstmal gefangen und müssen dann eben hüpfen, um woanders hinzukommen. In 2D-Materialien ist das besonders ausgeprägt.
Und wie funktioniert dieses Hüpfen, das Hopping?
Die Simulation nutzt da das Miller-Abrahams-Modell, vereinfacht gesagt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Sprung hängt stark vom Abstand und vom Energieunterschied ab.
Weiter weg oder viel höher in der Energie ist also unwahrscheinlich.
Genau, besonders bei tiefen Temperaturen. Hier wurden ja 5 Kelvin simuliert. Energie für Sprünge bergauf kommt dann von Gitterschwingungen, also Phononen.
Okay, das ist das einzelne Teilchen. Aber jetzt kommen viele zusammen. Was passiert dann?
Ja, jetzt wird's interessant. Erstens, die Coulomb-Wechselwirkung. Obwohl Exzitonen neutral sind, bestehen sie ja aus Ladungen.
Die ziehen sich dann an oder stoßen sich ab?
Meistens ziehen sie sich eher an, wie kleine Dipole. Das beeinflusst ihre Bewegung und ihre Energie. Die Simulation passt da die Formel leicht an, um Probleme bei Null Abstand zu vermeiden.
Und dann diese Annihilation, EEA, klingt dramatisch.
Ist es auch, gewissermaßen. Exziton-Exziton-Annihilation, das ist wichtig bei hohen Dichten. Da treffen 2 Exzitonen aufeinander.
Und?
Eines zerfällt, aber ohne Licht auszusenden. Seine Energie geht auf das andere über. Das begrenzt natürlich die Helligkeit, die man aus dem Material rausholen kann.
Wie wird das in der Simulation gehandhabt?
Über einen Schalter sozusagen, PEA. Ist der auf 1, findet Annihilation statt, wenn 2 auf dieselbe Stelle wollen.
Und wenn nicht?
Bei 0. Dann wird der Sprung einfach blockiert. Die Stelle ist besetzt. Das ähnelt ein bisschen dem Pauli-Prinzip, obwohl Exzitonen eigentlich Bosonen sind. Ist eher eine Modellannahme.
Okay, wir haben Hopping, Coulomb, Blockierung, Annihilation. Was hat die Simulation denn nun gezeigt? Ändert sich das Verhalten stark?
Und wie? Sowohl die Diffusion, also wie weit sie kommen, als auch das Licht, die Photolumineszenz, ändern sich deutlich.
Fangen wir mit der Diffusion an. Wie weit kommen die Exzitonen?
Also bei hoher Dichte ohne Coulombkraft. Schon die Blockierung, PE-Nulle, reduziert die Reichweite etwas. Annihilation, PE-1, reduziert sie stärker, weil Teilchen ja verschwinden.
Logisch. Und mit Coulomb-Anziehung?
Dann wird's noch weniger. Die Anziehung lässt sie öfter aufeinandertreffen. Das verstärkt Blockierung und Annihilation. Sie kleben mehr aneinander, kommen nicht so weit.
Verstehe. Und das Licht, das sie aussenden, die Photolumineszenz, sieht die auch anders aus?
Ja. Form und Position des Spektrums ändern sich. Man schaut sich oft die Gesamtmenge des Lichts an, die zeitintegrierte PL. Wichtig sind die Stokes-Verschiebung, Delta.
Also wie stark es ins Rote verschoben ist.
Genau. Und die Halbwertsbreite, Lambda, also wie breit das Spektrum ist.
Was passiert damit? Sagen wir hohe Dichte, aber ohne Coulomb erstmal.
Bei reiner Blockierung, PEA0, können Exzitonen nicht mehr so tief in die besten, energetisch tiefsten Stellen relaxieren. Die sind ja besetzt.
Ah, okay.
Ergebnis? Delta wird kleiner, weniger Rotverschiebung. Und Lambda wird auch kleiner, das Spektrum wird schmaler.
Und mit Annihilation, PEA1, immer noch ohne Coulomb?
Da wird Delta auch kleiner, aber nicht so stark. Lambda bleibt aber fast gleich. EEA entfernt Exzitonen über das ganze Spektrum, ändert die Form weniger.
Und jetzt das Ganze zusammen? Hohe Dichte, Coulomb und Annihilation?
Ja, jetzt wird's richtig spannend und zeigt, warum die Simulation so wertvoll ist. Die Coulomb-Anziehung allein senkt ja die Energie der Paare. Das heißt, Delta wird größer, stärkere Rotverschiebung.
Moment, das ist ja genau andersrum als bei der Blockierung ohne Coulomb?
Richtig. Und wenn man jetzt EEA ausschalten würde, PEA0, also nur Coulomb und Blockierung hat,
dann?
Dann bilden sich in der Simulation dichte Exzitonencluster. Die Anziehung ballt sie zusammen. Das erzeugt einen unrealistischen Ausläufer im Spektrum bei ganz tiefen Energien. Lambda würde riesig.
Das passt da nicht mehr zum Experiment.
Überhaupt nicht. Und das ist die Kernaussage. Man muss EEA1 berücksichtigen. Sie verhindert diese Clusterbildung, indem sie die dicht gepackten Exzitonen effizient entfernt.
Ah, okay.
Mit EEA1 ist Delta zwar wegen Coulomb größer, aber das Spektrum sieht realistisch aus. Lambda wird dann sogar eher wieder etwas schmaler.
Die Simulation validiert also quasi das Modell selbst mit. Gab's auch was zum zeitlichen Abklingen des Lichts?
Ja, kurz. Mit EEA1 fällt die Helligkeit am Anfang viel schneller ab. Logisch, weil EEA ein schneller, nicht strahlender Zerfallsweg ist.
Okay, fassen wir das Wichtigste nochmal zusammen. Diese Simulation zeigt sehr klar. Bei hohen Dichten verhalten sich Exzitonen in diesen dünnen, ungeordneten Halbleitern total anders als allein.
Mhm.
Coulomb-Anziehung und besonders die Exzitonen-Exzitonen-Annihilation, EEA, sind entscheidend. Sie beeinflussen, wie weit die Teilchen kommen und wie das Licht aussieht.
Genau. Und ohne EEA im Modell kommt bei hohen Dichten Unsinn raus. Das hat die Simulation ja gezeigt.
Was bedeutet das jetzt für Sie als Hörer?
Naja, dieses grundlegende Verständnis ist die Basis für neue Bauelemente. Wenn man weiß, wie sich Exzitonen verhalten, was ihre Effizienz begrenzt, wie EEA, dann kann man gezielt Materialien optimieren.
Für hellere LEDs zum Beispiel?
Genau, oder effizientere Solarzellen, empfindlichere Sensoren. Man könnte versuchen, EEA zu unterdrücken oder die Diffusion zu steuern. Ja?
Wenn wir alles immer weiter verkleinern, an die atomaren Grenzen gehen, welche anderen Quanteneffekte oder Wechselwirkungen, die wir heute vielleicht noch vernachlässigen, werden dann plötzlich wichtig? Da bleibt sicher noch viel zu entdecken.